Okay. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals tun würde, aber heute passt es, denke ich. Ich beginne die heutige Folge mit einem Bibelvers. No shit, wie man heutzutage auf Deutsch sagt. Im Johannesevangelium heißt es an einer Stelle, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird es aus meiner Hand reißen. Und genau das ist heute das Thema. Was wäre, wenn das passieren würde? Dass wir nimmermehr umkommen, dass uns jemand das ewige Leben schenkt oder wenigstens 100 oder 200 mehr Jahre. Und was wäre, wenn das alles gar nicht so weit weg wäre? Hier ist Moreno Plus Eins, der Gesprächspodcast des Spiegel, und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Eins gleich vorab, heute ist bei mir einer meiner besten Freunde. Maxim Leo ist Schriftsteller, ein absoluter Bestsellerautor. Seine Bücher wurden in zig Sprachen übersetzt. Für sein Werk ist er mit Preisen überschüttet worden, darunter der Theodor-Wolff-Preis und der Europäische Buchpreis. Und er ist, weil ich das hier nach dem Gespräch aufgenommen habe und er sich nicht wehren kann, eine absolute Niete im Fußball. Und ich habe Maxim Leo eingeladen, weil ich das Thema seines neuen Buches faszinierend finde. Es erscheint morgen und es heißt, wir werden jung sein. Und es geht in dem Roman um die Frage, was eigentlich passieren würde, wenn es eine Pille gäbe, die uns alle verjüngen könnte. Vielleicht um 10 Jahre, vielleicht sogar um mehr. Interessant finde ich an dem Thema, dass es eben kein Science-Fiction-Hirngespinst ist, sondern eine medizinische Entwicklung, die lange belächelt wurde und heute in weiten Teilen der Wissenschaft als absolut realistisch angesehen wird. Nur zur Erinnerung für alle Skeptiker, es ist noch nicht so lange her, vor ChatGPT, da wäre der Gedanke, dass ein Computer auf jede erdenkliche Frage recht vernünftig antworten kann, ebenfalls als Quatsch abgetan worden. Und meine erste Frage an Maxim Leo war, wie er auf dieses Thema kam.
Ich habe einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass weltweit die Forschung auf Hochtouren läuft an Verjüngungsmedikamenten, dass in keinem Gebiet der Pharmaforschung im Moment mehr Geld ausgegeben wird als in diesem, was mich überrascht hat. Aber was mich noch mehr überrascht hat, war, dass die Forscher mittlerweile davon ausgehen, offenbar, dass es keine Frage mehr des Ob, sondern nur noch das Wann ist, wann man so ein Medikament haben wird.
Das was kann?
Na, dass Menschen verjüngt werden. Dass Menschen entweder so jung oder alt bleiben, wie sie sind, oder sich verjüngen lassen können, und hängt dann wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie man diesen Prozess kontrollieren kann. Aber theoretisch ist es schon denkbar, dass man an den Alterszustand zurückkehren kann, an den man zurückkehren will. Ja,
und du hast gerade gesagt, die Frage wäre dann nicht, ist das theoretisch denkbar in einer Utopie, sondern es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, und das hat mich halt fasziniert, dass es offenbar immer weniger Science Fiction ist, weil das ewige Leben ist ja eine der ältesten Sehnsüchte der Menschheit. Und in diesem Artikel wurde relativ lapidar darüber geschrieben, dass es gar nicht mehr so Science Fiction ist.
Du sagst also, dass du einen Text gelesen hast und dann hast du wahrscheinlich gedacht, vielleicht ist da mehr drin, auch literarisch mehr drin. Was war denn dein nächster Schritt?
Nee, erstmal war ich, wie gesagt, überrascht davon, dass ich davon noch nie erfahren hatte, dass ich davon noch nie gehört habe. Weil normalerweise hört man ja von diesen, ist ja nicht eine ganz unentscheidende Frage,
ob man ewig lebt.
Ja. Und dass in der medizinischen Welt mittlerweile es Konsens ist, dass es irgendwann passieren wird, und die Optimisten sagen, in 10 Jahren können wir so ein Medikament möglicherweise haben, in 10 Jahren. Das hat mich sehr überrascht und fasziniert. Und ich habe mir natürlich sofort versucht vorzustellen, was macht das mit einem? Also was, weil ich wollte ja kein, bin ja kein Wissenschaftsautor, wollte auch kein Wissenschaftsbuch schreiben, sondern was mich interessiert hat, ist, was macht das mit einem Menschen, wenn auf einmal man jünger wird? Und was hat es für Vorteile, für Nachteile? Und zunächst, wenn man darüber nachdenkt, findet man es ja erstmal toll, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt auf die Straße gehen würde und Pillen verteilen würde und sagen würde, hier, nehmt die und ihr werdet jünger. Meine Vermutung wäre, dass 70% mindestens diese Pille wahrscheinlich einfach noch auf der Straße nehmen würden. Wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man natürlich schon auf das ein oder andere Problem und fallen einem schon die einen oder anderen wirklich schwierigen Dinge ein.
Ich hatte schon in der Anmoderation gesagt, wir sind befreundet und ich kenne ein wenig, wie du arbeitest, und ich weiß, dass du, wenn du ein Buch schreibst, dazu neigst, dich anfangs, selbst wenn es ein Roman ist, dem journalistisch zu nähern, nämlich du gehst in die Recherche und du versuchst herauszufinden, was ist das, was ich wissen sollte im realen Leben, Existenz, und kann darauf aufbauen, eventuell weiterentwickeln und daraus einen Roman bauen. Wie hast du es hier gemacht?
Na, hier war es natürlich noch viel wichtiger zu recherchieren, weil wir schon in spezielle Bereiche der Biochemie und der Medizintechnik gehen und Dinge, die mir jetzt nicht so präsent sind, obwohl ich irgendwann mal Chemielaborant gelernt habe, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Und deswegen habe ich natürlich erstmal angefangen, ja, zu lesen und dann mich mit Professoren zu unterhalten, sowohl in den USA als auch in Deutschland, vor allem in Jena am Institut für Altersforschung und in Köln, um einigermaßen zu verstehen, was die da eigentlich machen.
Ja, und ob das überhaupt stimmt, was du in diesem Text da gelesen hattest.
Ja, wie plausibel es ist und was die davon halten. Und dann ging es natürlich später auch darum, für mein Buch eine Methode zu entwickeln, die auf dem heutigen Stand der Technik aufsetzt, aber 10 Jahre voraus denkt und einfach ja sich überlegt, wie könnte dann so ein Medikament entwickelt werden und wirken und wie könnte man es herstellen.
Aber nur damit ich das verstehe, weil genauso wie du davon nichts gehört hattest, haben viele wahrscheinlich, die uns gerade hören, nichts davon gehört. Das heißt, du hast in Jena angerufen und hast gesagt, Tachchen, mein Name ist Leo. Ich habe gelesen, Sie arbeiten an einem Medikament oder an einer medizinischen Prozedur, die dazu führen könnte, dass wir alle deutlich länger leben, beziehungsweise dass wir uns sogar verjüngen. Und die meinten, stimmt?
Die waren überrascht, dass ich so überrascht war. Also die sagten, naja klar, also ist jetzt, ja, also das wäre so irgendwann, die Frage ist halt wann. Ne? Da gehen die Meinungen in dieser Welt eben auch auseinander, aber
nennen wir mal so eine Bandbreite.
Naja, die, also
optimistisch hast du
gesagt? Optimistisch 10 Jahre, andere sagen 50 Jahre wäre realistisch. Von 200 spricht niemand. Weil der Mechanismus ist ja bekannt.
Moment, das heißt für deine Kinder, ich weiß, du hast 2 Mädchen, du würdest sagen, die Mehrheit der Forschenden sagt, deine 2 Mädchen, die jetzt, weiß ich nicht, so um die 20 sind, die werden wahrscheinlich noch erleben, dass es irgendwann Pillen gibt, mit denen sie sich verjüngen können.
Ja, und meine Hoffnung ist ja, dass es für mich auch noch reicht. Ne? Also man muss wohl, man darf ein gewisses Alter wohl nicht überschreiten, bei Beginn der Einnahme, also über 80 sollte man nicht sein. Insofern bin ich jetzt 54, also habe jetzt noch, überlege jetzt auch zu spenden, um die Forschung voranzutreiben.
Wie ging es denn dir mit dieser Erkenntnis, dass die dir sagen, naja, es ist eine Frage der Zeit, bis wir es schaffen, uns zu verjüngen?
Naja, es war sozusagen das, was mir so den, was das Kopfkino bei mir so in Gang gebracht hat, ne? Wo dann auch anfing, der Roman in meinem Kopf zu entstehen, ne? Weil das genau die Fantasiefrage ist, ne? So, was würde das bedeuten? Also was wie würde es mir damit gehen? Wie würde es anderen damit gehen? Daraus habe ich dann auch die Figuren entwickelt, ne? Die, weil ja die Frage ist, wenn man so einen Roman konzipiert, ja, was schafft man für Figuren, für die möglichst auch ein paar Jahre was bedeuten. Ja? Also wenn man mich jetzt 8 Jahre verjüngen würde, würde sich mein Leben ja nicht fundamental verändern. Also ich hätte ein paar mehr Haare wieder und könnte vielleicht beim Fußball ein bisschen schneller rennen. Aber interessanter ist ja bei einem Roman, Situationen zu schaffen, in denen 8 Jahre oder auch später 18 Jahre was bedeuten und was verändern. Und das war natürlich eine schöne, lustvolle Aufgabe, sich da reinzudenken.
Wir können es ja gerade mal ausprobieren. Also du hast mehrere Protagonisten in diesem Buch und bei einem, du hast das Problem angesprochen, spielen 8 Jahre natürlich einen fundamentalen Unterschied. Nämlich, das ist, glaube ich, ein junger Mann, der sich zum ersten Mal verliebt und zum ersten Mal Sex haben wird.
Der ist 16 Jahre alt, ja, und ist schon lange stumm verliebt in die Schönheit der Schule, die ihn irgendwann wahrnimmt und es geht was und sie landen irgendwann im Bett und er stellt fest, es geht nichts mehr. Und das ist natürlich dramatisch, weil er zu dem Zeitpunkt ja nicht weiß, dass er verjüngt ist, weil meine Protagonisten nehmen an einer Medikamentenstudie teil.
Ich wollte gerade sagen, das Setting ist, dass die Teilnehmer einer Medikamentenstudie sind in der, ich glaube, an der Berliner Charité.
Genau. Und eigentlich haben die alle ein Herzmuskelproblem und dann streut dieses Medikament aber und regeneriert nicht nur den Herzmuskel, sondern den kompletten Körper. Und deshalb sind die, wenn wir sie im Roman wenn wir ihnen da begegnen, 8 Jahre jünger, als sie selber denken, dass sie sind. Und unser Jakob, der 16-Jährige, der ist halt 8, als er zum ersten Mal mit dieser Schulschönheit ins Bett springt.
Also körperlich, biologisch 8, aber mental natürlich weiterhin 16.
Ja, und auch äußerlich sieht man jetzt keinen Unterschied. Ne? Also er ist jetzt keinen kleineren Penis, weil er 8 ist. Aber das Innenleben ist halt irgendwie anders. Ne?
Das heißt, er kann keinen Sex haben?
Ja.
Was ein Problem ist mit 16, wenn man es geschafft hat, die Schulschönheit für sich zu gewinnen.
Furchtbares Problem.
Ja, ja, ja.
Vielleicht das größte Drama des Buches überhaupt.
Ja, ich weiß nicht, weil ich finde, es gibt da einige interessante Dramen. Eine Geschichte zum Beispiel, die ich sehr, sehr schön fand, ist die Schwimmerin. Deutet die mal an, die Geschichte?
Naja, ist eine Frau, die im Grunde im Rentenalter ist für eine Schwimmerin, also Anfang 30.
Und, oh Gott, ist das hart.
Und sich verabschiedet hat, schon aus dem Leistungssport, Nachwuchsarbeit macht und dann findet so ein Festival of the Champions statt und sie fährt dahin und schwimmt und stellt einen neuen Weltrekord auf. Und was für eine Schwimmrentnerin, die nicht trainiert hat lange und die auch eigentlich keinen Grund hat zu dopen, alle natürlich sehr verwundert. Was übrigens auch interessant war, weil das war die Figur, die mir mit am schwersten gefallen ist, weil so eine Schwimmerin, ja, da habe ich Britta Steffen getroffen, die unsere Goldbritta, und die hat mir da unglaublich geholfen bei dieser Figurenentwicklung. Und war,
inwiefern?
Naja, die hat mir einfach erzählt, was so passiert in einem, wenn man 100 Meter Freistil schwimmt. Ne? Was da in diesen 22 Sekunden in einem Körper passiert.
Reines Adrenalin, nehme ich an.
Ja, nicht nur, weil sonst würde man am Anfang zu schnell schwimmen und dann irgendwann nicht mehr schwimmen können. Und, ne? Also Kontrolle, Timing, unglaublich, also Mentaltraining, ja, wie das. Und vor allem natürlich dieses bei ihr dramatische, was auch sie interessant machte als Figur, also meine Verena heißt sie im Buch, zu früh zu viel zu erreichen. Ne? Also mit 18 schon Titel zu erringen und auch noch gar nicht zu wissen, was man da eigentlich gemacht hat und ein Leben lang diesen Erfolgen hinterher zu laufen. Mhm. Und was natürlich ein Drama ist, wenn man sein Optimum schon in so jungen Jahren überschritten hat und dann eben nochmal die Möglichkeit bekommt, vielleicht da zurückzureisen und nochmal es zu erleben, aber diesmal gereifter.
Mhm. Ich mochte noch die Figur des Immobilienmoguls, der, korrigiere mich, aber der schließt im Grunde mit dem Leben ab, so am Anfang des Buches, und sagt, ich weiß gar nicht, sagst du, wie alt er ist?
Er ist 80. Ist 80, ist sein 80. Geburtstag und er ist schwer krank, also todkrank. Und er regelt eigentlich alles, macht sein Testament klar, vererbt den Kindern das Unternehmen. Die leiden vor allem unter diesem sehr, sehr dominanten Vater. Und dass da dieser Schatten vielleicht irgendwann, ne, dass sie da raustreten können, ist für sie sehr verlockend. Ja, und dann stirbt er einfach nicht. Ne? Dann ist er einfach...
Ja, im Gegenteil.
Ne, spielt auf einmal wieder Tennis. Und komischerweise war mir dieser Wenger, dieser 80-jährige Patriarch, irgendwie am allernächsten von allen Figuren.
Also der 80-Jährige?
Ja, was natürlich viel über mich sagt. Oder ich weiß nicht, was es über mich sagt. Aber.
Na, er ist so ein Kriegskram ein wenig, so ein Eigenbrötler, so ein etwas am Anfang... Ich weiß nicht, ob maulfaul, aber schon so ein harter Knochen so. Und er wird mit der Zeit wärmer.
Naja, vor allem hat er zum ersten Mal Zeit. Er hat ja diesen Kindern schon das Unternehmen übergeben und jetzt fährt er in sein Landhaus und will da irgendeine Feldsteinmauer bauen und kriegt so mit, dass er eigentlich nie darüber nachgedacht hat, was der Sinn des Lebens sein könnte, und finde es auch ziemlich lächerlich, jetzt mit 80 anzufangen, darüber nachzudenken. Hat zum ersten Mal auch Probleme damit, überhaupt sich zu finden. Ja, sieht sich selber wie so einen grauen Schatten vorauseilen und weiß nicht, wohin er eigentlich eilt. Ja, weil bis dahin war alles klar. So. Und jetzt ist nichts mehr klar. Und es macht ja auch so eines der Grundprobleme, glaube ich, deutlich, was so eine Verjüngung mit sich bringen würde, dass man einfach jetzt ja schon Probleme hat, in der normalen Lebensspanne Lebenssinn und Glück zu finden. Ich meine, wie viele Glücksratgeber gibt es, wie viele Leute gibt es, die sich professionell damit beschäftigen, uns zu erklären, wie wir unser Leben erfüllt leben können. Jetzt stellt man sich vor, 200 Jahre so füllen zu müssen. Und ich glaube ja auch nicht, dass man diese Zeit so verbringen könnte wie heute, mit einer Frau, mit einem Beruf, mit einem Interesse, mit einer Prägung, sondern man müsste sich ja schon immer auch neu erfinden können, glaube ich. Und deswegen denke ich auch, dass diese unglaubliche Freiheit, die einem durch so eine riesen Lebensspanne gegeben würde, natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung ist, die, glaube ich, auch nicht für alle wirklich glücksbringend wäre.
Ich dachte, als ich das hörte, der Fakt, dass wir jetzt mehr Zeit bekommen, heißt noch lange nicht, dass das die Lösung für das Problem ist. Weil wir sehr oft, glaube ich, wie du sehr richtig sagst, gar nicht wissen, wohin mit dieser Zeit.
Ja, vor allem würde es auch wahnsinnig viel Druck wegnehmen, der uns aber vielleicht motiviert, Dinge zu tun, zu denen wir sonst gar nicht in der Lage wären. Also wenn man alles verschieben kann, wenn man sagen kann, ach, schaffe ich heute nicht, mal nächsten Monat, übernächsten Monat. Wenn Zeit also kein Faktor mehr ist, dann ist die Frage, ob wir nicht auch total passiv wären. Also ob wir irgendwie gar nicht mehr in der Lage sind, uns selbst zu aktivieren, unsere Energien produktiv zu machen. Und ich fürchte, dass wenn es dazu käme, dass ein großer Teil der Bevölkerung wirklich diese Runderneuerung ständig vollziehen kann, die Gesellschaften an Produktivität verlieren werden.
Ich will gar nicht anfangen, mir diese ganzen Probleme vorzustellen. Nehmen, sagen wir mal, den Fakt, dass du irgendwann mit deinen Ur-Ur-Ur-Großeltern und dieser riesigen Sippschaft, die sich daraus entwickelt, irgendwie wahrscheinlich gar keinen Kontakt mehr hast. Ich frage mich auch, ob man nicht plötzlich eine Gesellschaft hat von lauter Angsthasen, weil
du, weil man so große Angst hat, irgendwie einen Unfall zu haben. Zum
natürlich.
Beispiel,
ne? Also, dass du verjüngt wirst, heißt ja nicht, dass man, wenn du einen Autounfall hast, nicht deswegen ums Leben kommst. Wenn du dich mit dem Thema Existenzialismus auseinandersetzt, da ist ja eine Kernthese, die Endlichkeit, die wir hier als Menschen haben, führt dazu, dass wir uns große Fragen stellen. Fragen nach, was ist der Sinn? Was ist wichtig? Was priorisieren wir?
Naja,
bis dass der Tod euch scheidet, ist halt echt nochmal was anderes,
wenn man weiß. Man kann die goldene Hochzeit mit Jutta feiern und mit Uschi dann nochmal die Flitterwochen fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, wenn man darin noch Sinn sieht. Also wenn man sozusagen, aber die Frage ist ja auch, ob wir nur so kodiert sind, weil unsere Lebenszeit halt sich im Moment so bis zum 90. Lebensjahr maximal bewegt. Ob wir nicht in der Lage wären, wenn es anders wäre, uns da auch dran zu gewöhnen. Also auch einen anderen Lebensrhythmus zu finden, andere Sinnzyklen zu entwickeln. Ja. Dann haben wir ja noch wahnsinnig viele gesellschaftliche Revolutionen.
Überbevölkerung.
Also, unsere Kinder durften keine Kinder mehr bekommen, weil wir sonst irgendwie explodieren. Die Rentensysteme wären natürlich
schwierig.
Schwierig. Gesundheitsversorgung und die Freiheit an sich, ne? Also wenn man jetzt einfach nur diese Freiheit nimmt, die einem da gegeben wird, ich glaube, dass Freiheit für viele Menschen einfach schlicht eine Zumutung ist. Und wie wir es heute erleben, dass Demokratie viele überfordert, dass überhaupt Entscheidungen Leute überfordern, dann wird natürlich eine Lebensverlängerung noch viel, viel mehr Entscheidungen von uns verlangen und am Ende zu einer wahnsinnig anstrengenden Sache werden.
Du meinst, wenn jemand beispielsweise eine Arbeit hat, die er nicht mag und er tröstet sich damit, dass er im Wochenende wenigstens das machen kann, was ihm Spaß macht. Und ich kenne das ein bisschen von den Freunden meiner Eltern, meine Eltern haben in einer Reifenfabrik gearbeitet und die haben, ich glaube, die waren damals Mitte 30, die haben ständig von der Rente geredet. Also das können sich vielleicht Menschen, die total interessante Berufe haben, nicht vorstellen. Wer heute Bundeskanzler, Bundeskanzlerin ist, der denkt sich, ja, kann ich noch 40 Jahre machen so. Aber klar, das gibt auch andere Lebensrealitäten und der Gedanke, dass man das nochmal 60 Jahre macht oder nochmal 80 Jahre macht, ist eben nicht eine Befreiung, sondern eher im Gegenteil.
Ja, es ist eine, also für viele eine schlichte Zumutung, glaube ich. Einfach diese, weil wie sieht unser Leben heute aus? Wenn wir irgendwann Kinder haben, verheiratet sind und im Vollzeit im Beruf, leben wir zu 85% in Routine. Ja, die 15% füllen wir mit Netflix. Und wenn wir jetzt aber 150 Jahre auf einmal möglich sind, ja, dann haben wir immer weniger Routine und immer mehr Zeit zu füllen. Und auch die ganzen Ausreden, die wir heute haben, naja, also wenn ich die Zeit hätte, dann könnte ich ja.
Die Ausrede geht nicht mehr.
Also alles, was Lebensentwicklung, eigenes Talent, Möglichkeiten der individuellen Entwicklung angehen, ja, da ist dann keine Ausrede mehr da. Ne? Also warum wir das jetzt nicht machen? Am Ende bleiben nur wir selbst als Störfaktor.
Faktor. Was ich mag in deinem Buch, man kann es ehrlich gesagt auch als Kritik sehen, weil du ganz bewusst dich dafür entschieden hast, ich mache jetzt nicht das große Fass auf und gucke, was bedeutet das für die Rentensysteme, was mache ich gesellschaftlich. Es kommt Politik ein bisschen vor, weil dieses Experiment, diese Studie, die du da ja an den Anfang des Buches setzt, die verselbstständigt sich ein wenig. Es wird bekannt, dass es diese Effekte gibt und es gibt auch gesellschaftliche Reaktionen darauf. Aber du versuchst es schon immer auch auf die Menschen runterzubrechen, die du am Anfang etablierst. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du am Ende ein nicht eindeutiges Ergebnis da versuchst zu zeichnen. Es ist weder, du sagst weder, um Gottes Willen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir eine Pille bekommen, die uns ermöglicht, 80, 100 Jahre länger zu leben. Auf der anderen Seite bist du aber auch nicht derjenige, der sagt, hurra, hurra, lass uns das morgen machen. Also du bist da total hin und her gerissen, auch im Buch.
Ja, also finde ich auch einen interessanten, sehr anstrebenswerten Zustand, hin und her gerissen zu sein. Also man ist ja heute viel zu sehr darauf bedacht, irgendwelche klaren Meinungen oder ewigen Wahrheiten zu verkünden. Und da es ja eine sehr komplexe, widersprüchliche Geschichte ist, war es mir ja fast wichtig, dass es am Ende keine eindeutige Moral gibt, sondern dass jeder für sich entscheiden muss, was er daraus zieht und ob jetzt die Vorteile oder die Nachteile überwiegen in dieser Geschichte, wie man sich dann am Ende auch entscheiden würde.
Ich habe mit meiner Frau, die dein Buch auch gelesen hat, darüber gesprochen und sie sagte, sie will das auf keinen Fall. Sie würde auf gar keinen Fall so eine Pille nehmen wollen, die sie verjüngt, die das Leben verjüngt. Sie hält das alles für ganz, ganz schwierig, auch gesellschaftlich für schwierig. Und sie ist ohne Frage die tollste Frau der Welt, aber ich widerspreche ihr da total. Weil du hast vorhin gesagt, wenn du damit auf die Fußgängerzone gehen würdest, würden deiner Einschätzung nach 70% sagen, ach, gib her das Ding. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, ich glaube, wenn es so eine Pille gäbe, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass man 10 Jahre jünger wäre, möglicherweise sogar mehrmals, dass man das tun würde. Und ich versuche das immer zu verdeutlichen, würde ich denn wollen, dass meine Eltern so eine Pille nehmen? Und die meisten würden sagen, ja, natürlich möchte ich, dass meine Eltern so eine Pille nehmen. Und warum würden denn meine Eltern dann nicht wollen, dass ich so eine Pille bekomme? Also da, das ist immer so das Gegenargument. Ich verstehe natürlich auch, was meine Frau da sagt.
Nur vor allem würde ja auch so ein gesellschaftlicher Druck entstehen. Also wenn, selbst wenn ich selber noch unentschieden wäre, ich sehe aber, dass 3 meiner besten Kumpels es nehmen, und ich frage mich dann, ich soll jetzt einfach sterben, ja, die leben weiter, ja, super, ich soll jetzt verschwinden. Also eine der menschlichen Urängste ist es doch, was zu verpassen, ja, und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und jetzt sich auszudenken, dass die besten Kumpels also noch 100 Jahre zusammen Fußball gucken und man selber liegt da schon irgendwie 80 Jahre in der Kiste, ja, deprimierend.
Ich bin mir halt nicht sicher, da geht auch meine nächste Frage hin, dass die Menschen, die da gerade forschen, dass die wissen, was sie damit auslösen. Ich weiß, du hast sehr intensiv mit denen gearbeitet. Also es ging sogar so weit, dass du dich, glaube ich, wöchentlich mit denen oder mit einem von ihnen getroffen hast, um wirklich im Buch auch ein realistisches Aufsetzen dieses Experiments, dieser Studie zu schreiben. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Wissen die, woran sie da arbeiten? Sind ihnen die Konsequenzen bewusst? Denken die über sowas nach oder?
Die denken schon darüber nach, bin ich ganz sicher, aber sie stecken natürlich in so einer molekularen Ebene fest. Ne? Also sie sind vor allem da zu Hause und die Gesellschaft, dass das Konsequenzen hat, ist ihnen bewusst. Aber ich war jetzt zum Beispiel, habe neulich mit einem der Professoren gesprochen, die jetzt gerade das Buch bekommen haben und es gelesen haben und der dann überrascht war doch, dass ein öffentliches Interesse an diesem Thema gibt. Dass Literatur sich damit beschäftigt, dass okay. Professoren, die was Ähnliches machen, wie
das sollte keine Nachrichten sein,
zu literarischen Figuren werden können. Und dieser Dialog mit den Professoren war auch sehr interessant, auch sehr lustig, weil am Anfang waren die natürlich sehr reserviert, weil sind ja empirisch evident denkende Menschen.
Nur um das klar zu machen, das ist so die Creme de la Creme der Forschung auf dem Gebiet.
Genau, ich habe mit einem Professor in MIT öfter mal telefoniert, dann mit einem Professor in Köln und mit einem in Jena. Und am Anfang waren die sehr zurückhaltend und haben immer gesagt, ja, aber immer wenn man Sätze anfängt mit, aber stellen wir uns mal vor, dann ist
der
Professor schon weg. Ne? Ja. Aber irgendwann mochten sie diese Satzanfänge und haben selber angefangen, kreativ und träumerisch tätig zu werden und fand es, glaube ich, auch amüsant, weil sie es eben so selten dürfen normalerweise. Und Und wir hatten dann so mit dem einen Professor immer mittwochs in den Termin, wo wir unser Medikament entwickelt haben. Und er hatte manchmal schon Dienstag angerufen. Er sagt, ich habe übrigens eine Idee gehabt, Herr Leo. Also das darf man jetzt natürlich den Kollegen nicht erzählen, aber das könnte so. So, also der Konjunktiv wurde immer mehr zum festen Bestandteil unserer Gespräche. Und als es dann vorbei war, als ich dir gesagt habe, okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Also ich weiß jetzt, wie der Prozess so. War der eine auch richtig enttäuscht. Er sagt, oh, das wird mir fehlen.
Weil er da im Grunde die Erlaubnis zum Spinnen hatte, so ein bisschen?
Ja, klar, zum Träumen, ne? So, zum Weiterspinnen von dem, was er gerade macht. Und hatte bei dem einen auch das Gefühl, dass er zum ersten Mal wirklich so darüber nachgedacht hat, was am Ende aus seiner Familie, aus ihm, aus den Leuten so wird. Ja, wenn das, was er da gerade in seinem Inkubator vor sich hin köchelt, dann auch wirklich ein Medikament wird.
Wie gesagt, was mich immer wieder umhaut, ist die Selbstverständlichkeit, mit der man, wenn man sich einmal damit beschäftigt, in der Forschung damit umgeht, dass es keinen Grund gibt, warum das grundsätzlich in Anführungszeichen unmöglich sein soll, dass wir unser Leben maximal verlängern.
Wobei, vielleicht muss man noch eine Sache sagen, dass natürlich bei der Entscheidung, es dann zu machen oder nicht zu machen, die Frage ist, macht man es, weil man Angst hat vom Sterben oder weil man Lust hat, länger zu leben, was, glaube ich, ein großer Unterschied ist.
Erklär mal.
Naja, also wenn man einfach nur aus Angst zu sterben länger lebt, dann ist, glaube ich, eine andere Motivation, als wenn man sagt, ich habe noch das und das und das und das vor und würde gerne das und das realisieren und deswegen will ich länger leben. Ja, aber nur aus Angst vor dem Tod nicht sterben zu wollen, ist eine andere Grundhaltung.
Hm. Ich will nicht so aufhören in das Gespräch. Das ist mir zu traurig. Hast du denn, um vielleicht was positiver daraus zu gehen, hast du denn für dich eine andere Wahrnehmung zu dieser ganzen Thematik bekommen, wenn du dich so mit Stoikern oder mit Buddhismus auseinandersetzt? Die sagen dir ja sehr oft, schauen Sie sich alte Filme an aus den 30er Jahren und denken Sie darüber nach, dass diese Menschen, die Sie dort sehen, alle tot sind. Und dass die Absicht ist, dass du den Moment, den du jetzt lebst, wertschätzt und mehr genießt. Hast du sowas, dass du nach dem Schreiben den Eindruck hast, ich muss mich diesem Thema anders widmen, dem Leben, der Sinnhaftigkeit meiner Existenz? Ist da was passiert bei dir?
Ja. Also vor allem hat es so ein bisschen mir geholfen, mit meiner eigenen Jugendnostalgie klarzukommen, weil wir immer, ne, also ich bin jetzt 54 und da ist ja dann so die Jugend, ist alles toll und heute ist irgendwie alles nicht so toll. Und die Frage ist ja, was macht die Jugend für uns so faszinierend? Und das ist ja vor allem die ersten Male. Ne? Die ersten Male, man macht alles zum ersten Mal. Man hat zum ersten Mal Sex, man fährt zum ersten Mal nach New York, man sieht zum ersten Mal einen Sonnenuntergang. Und das haben wir halt mit zunehmendem Alter immer weniger. Und das ändert sich ja auch nicht, wenn wir länger leben. Das heißt, wir werden ja nicht jugendlicher in dem Sinne, dass wir Dinge zum ersten Mal erleben, nur weil wir älter werden. Bleiben eigentlich alt im Kopf und werden in die ewige Jugend gebracht, die aber eigentlich aus der Routine und aus der Fortsetzung dessen besteht, was wir bereits getan haben und immer wieder tun werden. Mhm. Und auch das ist so eine Erkenntnis, die man, ja, mit der muss man dann auch klarkommen.
Dass man sagst.
Man kann einmal am Great Barrier Reef schnorcheln und extrem gefescht sein. Beim zweiten Mal wird man schon finden, dass die Korallen diesmal aber nicht so toll geglänzt haben. Und beim dritten Mal wird man sagen, jo, was gibt's denn noch? Und das ist natürlich auf eine Zeitspanne von 150 Jahren Lebenszeit, ist dieser Routine zu entkommen, dieser Gewöhnung zu entkommen, weil was sind die großen hässlichen Schwestern des Glücks, sind die Gewöhnung daran und die Angst, es wieder zu verlieren. Und diese Faktoren exponentieren sich natürlich mit der steigenden Lebenszeit.
Da du dich weigerst, positiv aufzuhören, mache ich das. Ich glaube, was passieren könnte, ist, dass wir damit lernen, umzugehen und dass wir alle dann irgendwann mal erkennen können, dass man eben die Schönheit in Dingen sieht, auch wenn man sie zum vierten, fünften oder dreißigsten Mal sieht, dass wir in Anführungszeichen ausgeglichenere besondere Menschen werden, weil wir echt viel Zeit haben, darüber nachzudenken und irgendwann vielleicht erkennen, dass es auch echt schön sein kann, nicht unbedingt nach Australien fliegen zu müssen, um dort am Great Barrier Reef zu schnorcheln, sondern ein See in Brandenburg oder in Südhessen genauso schön sein kann. Und vielleicht ist es etwas, wenn man uns genug Zeit gibt, darüber nachzudenken, was wir dann irgendwann erreichen könnten.
Das ist eine sehr schöne, sehr positive Interpretation des Lebens. Dem könnte ich vielleicht noch einen Satz entgegenstellen von einem Moralphilosophen, mit dem ich mich unterhalten hatte während des Buches. Und der sagte, Herr Leo, nur sterbliche Menschen können unsterbliche Dinge tun.
Das war der Autor Maxim Leo über seinen neuen Roman Wir werden jung sein, der morgen erscheint. Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch immer nicht so genau weiß, was ich von diesem Thema eigentlich halten soll, außer dass es mir vermutlich gerade so geht, wie es ganzen Gesellschaften in einigen Jahren möglicherweise gehen dürfte, nämlich die komplette Überforderung zu spüren. Mir bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen, und zwar bei Julia Parker, Janis Schakarian und Felix Klein. Ich heiße Juan Moreno, Moreno plus 1, erscheint wieder am kommenden Mittwoch und ist bei spiegel.de zu hören und überall da, wo es Podcasts gibt.